Werbung. Es ist Dezember, also traditionell der Monat, in dem wir anderen etwas Gutes tun. Und das ist so viel einfacher als gedacht. Wirklich. Beim Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarstern zum Beispiel bekommt ihr in 5 Minuten nicht nur selbst mehrfach zertifizierten Ökostrom, sondern ihr unterstützt auch weltweit den Ausbau der erneuerbaren Energien. In Deutschland fördert Polarstern den Bau von Solarkraftwerken auf Mehrparteiengebäuden und in Ländern des globalen Südens, wie Madagaskar zum Beispiel, errichten sie ganze Solarstromnetze für Kleinstädte. Und genau diese dezentrale Energiewende bewirkt so viel. Denn mit erneuerbaren Energien entstehen Chancen für Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und für eine nachhaltige Entwicklung insgesamt. Und das sowohl für uns als auch für die Generationen, die nach uns kommen. Die Energiewende ist, das wissen wir, der entscheidende Hebel für mehr Klimaschutz. Und sie stärkt außerdem unsere Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen. Damit hat sie sogar eine friedensstiftende Rolle. Wenn das nicht Grund genug zum Wechseln ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung wechselt, dann bekommt ihr eine 20 € Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Dezember 2024 mit einer skurrilen Nachricht.
Südkorea.
Der Ukraine.
Frankreich.
Georgien.
Der Bezahlkarte.
Schirmschaft zu Syrien.
Der Erderwärmung.
Einer guten Nachricht aus Rumänien.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis, noch bis Sonntag, also bis zum 8.12.2024. 12 Uhr könnt ihr Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub der Wochendämmerung auf Steady werden. Und wer zu diesem Zeitpunkt, also 12 Uhr am 8.12. dort Mitglied ist und an der entsprechenden Stelle seine Adressdaten eingetragen hat, der bekommt eine Weihnachtspostkarte von Holger und mir.
Danach kann man nicht mehr bei Steady mitmachen?
Doch, aber dann gibt's keine Weihnachtspostkarte
mehr. Ach so.
Das schaffe ich sonst nicht. Und man kann es auch verschenken, also sowohl die Mitgliedschaft als auch die Weihnachtspostkarte. Und ich möchte die Adresse bitte nicht per DM oder E-Mail oder sonst wo zugesendet bekommen, sondern es gibt im Steady Backend ein Adressfeld und bitte tragt sie dort ein. Das wollte ich vorweg schicken. Und dann kommt die skurrile Nachricht. Die skurrile Nachricht diese Woche bezog sich auf etwas, was tatsächlich gestern stattgefunden hat. Hast du mitbekommen von dem ganzen Bohai um dieses Fest namens Klaas Ohm auf Borkum.
Ja, ja.
Die skurrile Nachricht dieser Woche lautet: Nach Aufregung um Klaas Ohm, Frauen demonstrieren für das Fest.
Ja, die schlagen sich jetzt selbst, habe ich gehört.
Na, anscheinend, also das war schon eine gute Nachricht heute Morgen, anscheinend ist nichts passiert letzte Nacht bei Klaas Ohm auf Borkum, weil die Veranstalter dann, nachdem es wohl einen ziemlich großen Shitstorm gab und auch wirklich auch wohl Leute ihren Urlaub gecancelt haben, den sie schon für Borkum geplant hatten.
Liebe Leute.
Haben die Veranstalter gesagt, ja okay, wir machen das Klaas Ohm Fest, ohne dass wir Frauen schlagen. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey, was ist eigentlich los, weil ihr nichts mitbekommen habt, ich verlinke eine Panorama-Doku über dieses Fest. Also das ist ein Fest mit einer, ich glaube, schon über 100 Jahre alten Tradition auf Borkum.
Das ist sogar noch älter, oder? Also ja.
Wo Männer sich so verkleiden und auch sehr stark betrinken und durch die Straßen rennen. Und wenn es dunkel wird, dann fangen sie sich so Frauen. Und dann wurden, muss man dann ja jetzt sagen, die Frauen mit Kuhhörnern auf ihrem Allerwertesten verdroschen.
Genau, und das machen die Frauen jetzt selbst.
Nein, die...
Aber die haben noch gesagt, dass sie das unbedingt beibehalten wollen. Und wenn die Männer das nicht mehr machen, müssen die Frauen das auch selber machen.
Ja, weil die Frauen dürfen ja überhaupt nicht mitspielen. Das ist ja so auch ein sehr patriarchales Fest gewesen. Also es sind nur Männer und auch nur ausgewählte Männer von so einem Verein, der irgendwie Borkumer Jungens oder so ähnlich hieß. der das oder heißt, der das organisiert. Das heißt, die Frauen kriegen gar keine Kuhhörner. Aber sie haben sich dafür eingesetzt, dass sie weiter verdroschen werden dürfen, was ich wirklich skurril fand. Also
ja, ich vermute mal, das ist mal wieder so wie so üblich, hat sich da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gebildet, in der hat sich das Gerücht verbreitet, dass man ihnen das komplette Fest verbieten will. Und dagegen muss was getan werden, weil Tradition. Ist ja immer so der Mechanismus, der bei solchen Sachen passiert, ne? Dass irgendwo ein komisches Gerücht rumgeht.
Ja, und damit komme ich zur Ukraine. Oder möchtest du einsteigen mit? Wir haben ja eine krasse Woche hinter uns, muss man
es
sagen.
Es war ein bisschen was los, so insgesamt, ne?
Wo einfach verschiedenste Regierungen und Proteste und Wahlen und.
Und alle über den Haushalt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also sowohl in Frankreich haben sie ja Probleme, einen Haushalt zu beschließen im Parlament. Komme ich nachher noch zu. In Südkorea gab es auch ein Problem mit den Haushaltsverhandlungen. Und dann hat überraschend, wie überall stand, der Präsident von Südkorea am Dienstag das Kriegsrecht verhängt. Und zwar, um, ich zitiere, die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu schützen und zu verhindern, dass das Land in den nationalen Ruin stürzt. Das Parlament soll sogar vom Nordkorea unterwandert worden sein, hat er gesagt. Belege hat er keine geliefert. Wenn man aber so sich die Zeitungen anguckt und die Kommentare anguckt, dann hat er innenpolitisch nicht den festesten Stand, würde ich sagen. Die Opposition dominiert das Parlament und blockiert so ein paar Vorhaben, unter anderem bei seinen Haushaltsplänen. Außerdem hätten die ganz gerne auch einen Untersuchungsausschuss gegen die Frau des Präsidenten, weil der wird Korruption vorgeworfen. Der Tagesspiegel schreibt, der 63-Jährige gilt schon länger als arrogant, populistisch, gar undemokratisch. Ist vor 2 Jahren hauchdünn, mit einem hauchdünnen Vorsprung nur zum Präsidenten gewählt worden und hat den Spitznamen Südkoreas Trump. Ja, lässt die Staatsanwaltschaft für politische Gegner los, schützt ihm nahestehende Personen vor Strafverfolgung, gegen die Medien ist er vorgegangen. Und gleichzeitig hat er gesagt, auch so ein Trump-Spruch, Kim Jong-un, dem Diktator Nordkoreas, würde er Manieren beibringen wollen. Jun heißt er, der gilt als blockierter Präsident, weil eben die Opposition so stark ist. Also der kann relativ wenig machen und das scheint ihn einigermaßen zu frustrieren.
Ja, kann man jetzt erstmal verstehen, ne?
Ja, kann man verstehen. Aber und der scheint aber auch in der Bevölkerung nicht allzu gut anzukommen. Ja. Kurz vorher, also einen Tag bevor er das Kriegsrecht ausgerufen hat, gab es eine Umfrage. 25% im Land sind zufrieden mit seiner Arbeit. Ich hoffe mal, dass jetzt Steinmeier nicht das Kriegsrecht hier ausruft. Noch ein Zitat, also ich habe diverse Zeitungen geflattert. Leute, die Jun persönlich begegnet sind, zeichnen von ihm das Bild eines bisweilen cholerischen Mannes, der einen Hang zur Esoterik und Verschwörungstheorien hat. Außerdem ist er es wohl nicht gewohnt, auf seine Gegenüber zuzugehen und Dialog, also konstruktiven Dialog und Kompromiss, ist auch nicht so sein Ding. Und das scheint vor allen Dingen das Problem in Südkorea zu sein, weil die Südkoreaner, die haben sich ja aus einer Diktatur befreit, sozusagen, vor gar nicht allzu langer Zeit und scheinen da ein gesteigertes Interesse darauf zu haben, dass man miteinander redet und Probleme löst und nicht einfach nur mit einem Holzhammer draufhaut. Das schreibt man gerade, in der politisch hochsensiblen südkoreanischen Gesellschaft muss man auf seine Gegner zugehen. Wer nicht versucht, auf sie zuzugehen, wird von ihr überrannt. Und genau das hat die Gesellschaft dann auch gemacht.
Ja.
Sofort war Demo vor der Tür. Die Abgeordneten, die noch im Parlament sind, beziehungsweise dann ins Parlament gegangen sind, was sie eigentlich gar nicht hätten tun sollen, weil die Armee sich schützend vor das Parlament, also den Präsidenten sozusagen gestellt hat, also um das Parlament an der Arbeit zu hindern. Also die Abgeordneten sind dann trotzdem ins Parlament gegangen, nicht alle, aber fast 200 waren da und haben das Kriegsrecht sofort zurückgedreht, was nach koreanischer Verfassung auch geht. Der Präsident hat dann trotzdem gesagt, nee, ich nehme das nicht zurück, was soll denn der Scheiß? Das hat er dann aber doch gemacht. Und zwar, es ging so schnell. Es ging so, also im Grunde ist eigentlich alles wieder vorbei. Was jetzt passiert ist, also der Typ ist abgetaucht danach. Ist auch ganz interessant. Die nächsten 2 Tage wusste niemand, was los ist. Dann hat man kurz was von ihm gehört, und zwar, dass er das Rücktrittsgesuch seines Verteidigungsministers annimmt, weil der die Armee in Marsch gesetzt hatte. Die Opposition, die versucht gerade ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu führen. Die sind aber nicht groß genug. Denen fehlen 8 Stimmen im Parlament, um das durchzusetzen. Die Regierungspartei hat gesagt, sie würden geschlossen dagegen stimmen, sagt der Fraktionschef der Regierungspartei. Der Parteichef ist allerdings der Meinung, Präsident Jun sollte seines Amtes enthoben werden. Die Abstimmung im Parlament ist morgen, also am Samstag. Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Außerdem gibt es obendrauf auch noch polizeiliche Ermittlungen gegen Jun wegen Hochverrats.
Ja.
So, starke Zivilgesellschaft. Ich ziehe meinen Hut im Respekt. Und angeblich sind sogar die Soldaten, die das Parlament schützen sollten, mit ungeladenen Waffen da aufgelaufen und haben sich extra ein bisschen doof angestellt, damit die Abgeordneten halt doch wieder ins Parlament gehen können. Mhm. Das ist eine schöne Geschichte. Da gab es aber dann jetzt keine großartigen Belege dazu. Das war Südkorea. Also, ja.
Stabile Zivilgesellschaft.
Ich bin nach wie vor völlig erschüttert. Ich bin so, wusch, hat es gemacht und war vorbei. Und ich dachte so, wow.
Stabile Zivilgesellschaft wird ja heute noch öfters Thema sein, aber zuerst schaue ich mal in die Ukraine. Die Lage dort ist sehr prekär, also einzelne Frontabschnitte sind wohl immer schwerer zu halten, immer mehr gelingt es russischen Truppen da auch mal durchzustoßen. Das ist noch keine katastrophale Lage, so sagt es zumindest Franz Stefan Gadi beim ZDF heute live gestern, aber es wird halt wirklich immer schwerer für die Ukraine, weil, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, Soldaten fehlen. Und diese Woche habe ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war, eine Kritik daran, dass die USA, das hatte ich letzte Woche erzählt, von der Ukraine praktisch verlangt haben, dass die das Alter für die Rekrutierung ins Militär herabsetzen sollen auf 18 Jahre.
Ja.
Das sei ja eine Mischung aus quasi übergriffig und auch unterlassene Hilfeleistung, weil die USA sollten lieber dafür sorgen, dass die Ukraine genug Waffen bekommt. Dann müssten ja auch die jungen Männer im Land nicht das Leben riskieren. So. Und das ist, das habe ich diese Woche gelernt, dank Franz Stefan Gadi gestern beim ZDF heute live, das ist gar nicht so einfach. Ich lasse es Ihnen aber am besten kurz selber erklären.
Nun, der erste wichtige Punkt hier zu verstehen ist, dass keine Feuerkraft alleine, vor allem nicht Präzisionswaffensysteme, vor allem nicht Drohnen, die Infanterie auf dem Gefechtsfeld ersetzen können. Punkt. Das funktioniert so einfach nicht. Ja. Es ist nach wie vor ein Infanteriekampf, ein Kampf, der in kleinen Gruppen geführt wird. Präzisionswaffensysteme, Drohnen, Marschflugkörper, ballistische Raketen können nur unterstützend wirken auf die Situation an der Front. Aber wenn man nicht Soldaten hat, die Frontstellen halten können, dann kann der Gegner natürlich durchbrechen, egal wie viel Präzisionsmunition die eine Seite hat. Es benötigt also beides. Und die Situation ist im Gesamten relativ negativ. Solange nicht das Personalproblem gelöst ist, und das ist das allerwichtigste Problem, das es zu lösen gilt, wird diese Situation auch negativ bleiben. Und irgendwann einmal wird das Personal so ausgedünnt sein im nächsten Jahr, wenn die Situation mit dem Personalmangel anhält, dass es eben früher oder später so sein wird, dass dann wirklich tatsächlich Teile der Front kollabieren könnten. Und das könnte eben in über die Wintermonate schon der Fall sein.
Das klingt nicht gut.
Zumal, wenn man bedenkt, wie egal den Russen das Leben ihrer Leute ist. Also die schieben ja einfach immer weiter von hinten nach vorne.
Ja, 1500 am Tag sollen da
Wahnsinn, ja.
Sterben oder verletzt sein oder in Gefangenschaft genommen werden. Also jedenfalls nicht mehr kämpfen können. Und die sprechen deswegen auch von einem Winter der Entscheidung, der hier eventuell bevorsteht. Also je nachdem, wie gut die Ukraine das eben schafft, zu rekrutieren, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, die USA haben da wahrscheinlich einen Punkt, dass sie das, gut, was sollen die groß fordern, ne? Aber die Ukraine weiß es sicherlich auch selber. Das Thema, was außerdem diese Woche anstand, oder schon seit Wochen eigentlich, seit 5. November, ist die Frage, was wird die Trump-Administration tun, wenn sie an der Macht ist? Also ich bin mir immer noch recht sicher, dass Trump nicht, wie er ja großspurig angekündigt hat, innerhalb von Tag 1 diesen Krieg beenden wird. Aber Verhandlungen wird er wohl anleiern wollen. Und deswegen eskaliert ja auch Russland gerade so krass und so doll, weil es in solchen Verhandlungen möglichst gut dastehen will. Außerdem ist in Russland selbst die wirtschaftliche Lage nochmal zugespitzt. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Woche geht das einfach so weiter. Es ist wirklich alles andere als rosig dort. Die Zinsen sind enorm hoch. Der Krieg kostet inzwischen auch die russische Elite richtig viel und die findet das natürlich nicht so cool und die braucht Putin ja in der Regel an seiner Seite. Außerdem gab es eine kleine Panne diese Woche. Da ging es um die Soldaten, die gefallen sind. Anna Tsivilyova, das ist die stellvertretende Verteidigungsministerin, hat bei einer öffentlichen Anhörung aus Versehen gesagt, dass 48.000 russische Angehörige offiziell bei ihrer Behörde nach vermissten Soldaten suchen würden. Und dann gab es auch in diesem, also das wurde per Video aufgezeichnet. Und dann gab es schon Aufruhr auch in dieser Ausschusssitzung. So, ja, sie haben hier gerade eine Zahl genannt, die darf man nicht sagen. So, aber jetzt ist sie draußen. Also fast 50.000 Angehörige suchen offiziell, also wenden sich an diese Behörde und suchen nach vermissten Soldaten. Und dann hatte die New York Times diese Woche noch einen Artikel. Da geht es auch um Trump und die zukünftige Trump-Riege. Und zwar soll die Ukraine da eben schon Gespräche auf höchster Ebene gesucht haben, unter anderem mit dem zukünftigen Ukraine-zuständigen Keith Kellogg und aber auch mit J.D. Vance, dem zukünftigen Vizepräsidenten. Und vermutet wird, dass sie das machen, um sich selbst in eine bessere Position zu bringen, weil es heißt ja immer, Donald Trump hätte so ein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin, was ja erstmal für die Ukraine nicht so eine gute Ausgangslage ist. Und dann hat ja auch Donald Trump, naja, man kann vermuten, nicht das allerbeste Verhältnis mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Es ist ein bisschen her, aber da gab es ja mal diese Geschichte um Hunter Biden.
Na, Hunter Bidens Laptop, ne, irgendwie.
Also irgendwie
Das hat Trump ihm ja übel genommen, persönlich.
Donald Trump hatte jedenfalls versucht, Zelensky zu zwingen letztendlich. Also es ist schon ein bisschen her, wie gesagt, Trumps letzte Amtszeit. Und da hatte er die Militärhilfe für die Ukraine gestoppt und hat dann im Grunde Druck gemacht. Und also es gibt nicht diesen direkten Zusammenhang, also es ist jetzt nirgendwo auf Band, dass er gesagt hätte, ja, ihr bekommt die Militärhilfe, wenn ihr mir Kompromat zu Hunter Biden besorgt, aber indirekt lesen alle und interpretieren auch alle ein Telefonat von Trump mit Zelensky schon so, dass es in diese Richtung geht. Und deswegen gab es ja auch dieses damalige Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das kein Erfolg hatte, aber mit Sicherheit unangenehm war. Insofern, also auch da die Karten für die Ukraine vielleicht eher schlecht, aber man weiß es nicht. Also Trump ist halt total erratisch und unberechenbar und auch verdammt eitel. Also sich damit brüsten zu können, zu sagen, ich habe diesen Krieg beendet, das wäre natürlich schon sehr nach seinem Gusto. Ich würde aber die Hoffnung aktuell nicht darauf legen. Und was eben auch viele sagen, ist so dieses, ja, also oder wo gewarnt wird vor, ist, dass Russland andeuten könnte, verhandlungsbereit zu sein. Das finde ich, hat ganz gut zusammengefasst Armin Körber, der ist fürs ZDF in Moskau und der war auch gestern beim ZDF heute live zu hören und der sagt eben das.
Der Kreml spielt da immer ein Spiel mit uns und das eigentlich schon seit Beginn dieses Kriegs. Präsident Putin sagt eigentlich bei jeder Gelegenheit, er sei selbstverständlich offen für Gespräche mit allen und jedem. Alleine, die müssten ja auch was bringen und er hat seine Ziele oder seine Rahmenbedingungen ja von vornherein abgesteckt. Er will einen NATO-Beitritt der Ukraine unbedingt verhindern. Und er will, dass diese widrig besetzten Oblasten in der Ukraine als russisch anerkannt werden. Das ist zumindest letzteres relativ unrealistisch. Gleichzeitig ist es schwer vorstellbar, dass man die Frontlinie verschiebt. Der NATO-Beitritt der Ukraine ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Im Moment besteht die Ukraine darauf, Russland besteht darauf, dass das nicht stattfindet. Präsident Putin hat heute auch noch mal gesagt, im Augenblick sieht er keine konkrete Grundlage für Gespräche. Dass aber alle permanent über diese Gespräche reden, das zeigt ja schon, dass die irgendwie ziemlich klar im Raum stehen.
Also es ist so ein bisschen, ja, also man kann, ich glaube, was man mitnehmen muss, ist, man kann sich halt nicht auf Russland verlassen. So, das ist so.
Ja, das haben wir gelernt jetzt.
Das haben wir eigentlich gelernt, aber irgendwie haben wir es doch immer wieder, oder vergessen wir es gerne wieder, weil wir so gerne Frieden wollen, für die Ukraine natürlich auch, aber also dass das irgendwie.
Ja, weil wir glauben, dass Frieden die Abwesenheit von Kampfhandlungen ist, aber das ist ja nicht so.
Ja, genau. Und ein letzter Ausschnitt noch aus diesem ZDF heute live von gestern, weil das nämlich auch ganz gut zu diesem Thema passt. Friedensgespräche oder Verhandlungen oder ne, was, wie kann man Russland an der Stelle eigentlich einschätzen? Und da sagt der Franz-Stefan Gadi.
Ich glaube, das Allerwichtigste zu verstehen hier für die Zuseherinnen und Zuseher ist, dass Russland keinerlei Interesse im Moment haben kann, aus militärischer Perspektive in Verhandlungen zu treten. Aus dem einfachen Grund, weil Russland diesen Krieg gerade militärisch glaubt zu gewinnen. Russische Streitkräfte sind auf dem Vormarsch. Es werden neue Offensiven vorbereitet im Raum Kursk, möglicherweise auch in Saporischschja. Also ernsthafte Verhandlungen sehe ich im Moment nicht. Es sind Teil einer Desinformationskampagne, was wir hier sehen, Teil einer hybriden Kriegsführungsstrategie, um Europa zu spalten, um den Westen zu spalten. Diese Idee eben oder diese ja immer wiederkehrenden Statements des Kremls und Wladimir Putins und seinen Außenminister zum Beispiel, dass sie offen sind für Verhandlungen. Selbstverständlich sind sie offen für Verhandlungen, solange diese Verhandlungen zu nichts führen und solange die russischen Truppen, während verhandelt wird, eben weiter vorstoßen können, weiter angreifen können.
So sieht's aus. Ich mache noch ein anderes Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, damit das nicht wie so ein Elefant im Raum steht. Hunter Biden wurde begnadigt.
Wieder vergessen. Ja, super, ne? Okay, der Biden, der hat sich gedacht, so, ist doch eh scheißegal, Rechtsstaat, ist doch eh egal. Ist doch jetzt sowieso egal, jetzt begnade ich einfach meinen Sohn, leckt mich da alle mal kreuzweise.
Ja, ich habe eine, also nicht ganz so fatalistische,
aber. So hätte ich es gemacht. Ich hätte auch gedacht so, was wollt ihr? Ihr wählt hier diesen Clown, der stellt ein Clowns-Team auf. Komm, ich mache jetzt einfach, was ich für richtig halte.
Ja, also ich glaube, es hat vor allem zwei Gründe, dass er das gemacht hat. Klar, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch an Thanksgiving gewesen. Also da ist Familie im Vordergrund. Es ist sein einziger Sohn, ja, also sein einziges Kind. Seine erste Frau und ihr gemeinsames Kind ist damals 1972 bei einem Autounfall gestorben. Und dann ist sein Sohn Bo 2015 an einem Hirntumor gestorben. Also der hat den Rest seiner Familie auch verloren. Der hat noch Hunter Biden und seine jetzige Frau. Und dem drohten jetzt ja tatsächlich auch 17 Jahre Gefängnis. Das muss man auch mal sagen. Also bis zu 17 Jahre. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich 17 bekommen hätte, aber Gefängnis. Und klar, da hat er auch in seinem Statement, hat er dann auch dazu gesagt, so als Vater und als Präsident, hofft er, dass die amerikanische Bevölkerung dafür Verständnis hat, dass er das jetzt macht, weil er davon ausgeht, dass es auch nur fair ist. Weil er nämlich tatsächlich davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie sein Sohn, und worum geht's eigentlich? Also es geht einerseits um Steuerhinterziehung und andererseits geht's darum, dass er eine Waffe erworben hat und als er diese Waffe erworben hat, angegeben hat, er sei clean, also er würde keine Drogen nehmen oder so. Und das stimmte nicht. Also im Nachhinein stellte sich raus, dass das gelogen war und dafür ist er vor Gericht gekommen und so weiter und so fort. Und Joe Bidens Argument ist, dass niemand anders, also er sagt es auch wortwörtlich in dem Statement, kein vernünftiger Mensch, ich zitiere jetzt gerade, der sich die Fakten von Hunters Fällen ansieht, kann zu einem anderen Schluss kommen, als dass Hunter nur deshalb herausgegriffen wurde, weil er mein Sohn ist. Und das ist falsch. Zitat Ende. Und der zweite Grund ist, Donald Trump hat ja angekündigt, dass er die Justiz und die Behörden dazu benutzen wird, politische Gegner zu verfolgen.
Ja.
Dafür soll auch in einem großen Maß das Personal in den verschiedensten Bundesbehörden ausgetauscht werden. Und generell scheint sich die noch regierende Biden-Regierung darauf vorzubereiten, zu gucken und zu recherchieren, kann man bestimmte Personen jetzt noch schnell vor der Machtübernahme Donald Trumps davor schützen und retten, indem man eben sie begnadigt.
Also präemptive Begnadigung?
Genau.
Huh.
It's a thing.
Und Sachen gibt's.
Ob nicht vielleicht auch Hunter Biden ein Betroffener sein könnte, also dass Joe Biden politischer Gegner von Trump ist, steht ja außer Frage, aber dass sozusagen, wenn Donald Trump die Leute austauscht und so weiter, das ist eben auch eine Frage, die im Raum steht.
Hat Trump politische Gegner? Ich habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, als würde dieser Typ nur persönliche Gegner kennen.
Ja, genau. Und es geht um Rache. Genau, das ist auch die Angst, die da vielleicht auch dahinter stecken könnte. Ja, insofern, also ich sehe das alles auch sehr kritisch. Ich halte das auch für ein fatales Signal und ich glaube, dass spielt Trump natürlich massiv in die Hände, auch obwohl er selber das auch gemacht hat, ne, muss man auch sagen. Also er hat dann auch kurz bevor Joe Biden an die Macht gekommen ist, hat er Charles Kushner begnadigt. Das ist der Vater seines Schwiegersohns.
Ja, und es ist halt auch vollkommen Wurst, ob irgendetwas Trump in die Hände spielt oder ob nicht. Mhm. Der Mann ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und der kann da machen, was er will. Dafür sorgt er jetzt gerade. Ja, und darum kann auch außerhalb seines Zirkels jeder machen, was er will, weil du wirst es eh nicht mehr ändern. Also du kannst, der Zug ist abgefahren. Also das ist ungefähr so, als würde irgendwo die AfD regieren und du würdest sagen, das spielt denen in die Hände, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, sozialen Ausgleich machen. Also nee, das ist abgefahren, der Zug. Da ist ja die Macht, der hat jetzt die Macht.
In den nächsten 4 Jahre ist erstmal, ja.
Ja. In diesen 4 Jahren kann er machen, was er will. Und irgendwann wird ihm auffallen, dass er danach, obwohl, weiß ich nicht, ich weiß, ob der das überhaupt überlebt. Aber bin gespannt, was er macht, wenn ihm auffällt, dass er nur einmal wiedergewählt werden kann. Also danach nicht nochmal Präsident werden kann. Ob er dann da auch irgendwie anfängt rumzu. Naja.
Wir werden
es ja mitkriegen. Viel wichtiger, weil viel näher ist Frankreich, der Erbfeind, wie es früher immer so hieß.
Was?
Naja, doch, das war immer der Erbfeind. Frankreich war immer der Erbfeind bis zum Zweiten Weltkrieg. Also Frankreich war immer wie nennt man das denn? Seine Machtkonkurrenz oder eine Hegemonialkonkurrenz zwischen Deutschland bzw. Preußen und Frankreich, was Historiker auch gerne darauf zurückführen, dass Frankreich und Deutschland oder Frankreich und das Deutsche Reich oder die Deutschländer, muss man ja eher sagen, weil es gab es ja gar nicht, das Reich, im Grunde vom gleichen Vater abstammen, nämlich von Karl dem Großen. Mhm. Daher kommt das, ne? Und Brüder bekriegen sich, ne? Du kennst das ja, Geschwister behaken sich immer. Das ist ein bisschen psychologisierte internationale Politik. Wie auch immer, Frankreich heute, also diese Woche hat es gerumpelt in Frankreich. Wir erinnern uns, dieses Jahr gab es Europawahlen. Bei den Europawahlen hat in Frankreich die Nazi-Partei Rassemblement National sehr gut abgeschnitten. Daraufhin hat französischer Präsident Macron das Parlament, die Assemblée Nationale, aufgelöst und hat gesagt, wir wählen neu, um Klarheit ins Land zu kriegen. Das Gegenteil ist passiert. Das Wahlergebnis war alles andere als klar. Es hatte sich so ein Links-Mitte-Bündnis, Volksfront gebildet. Le Pen hat doch mehr Stimmen gekriegt, als man gedacht hat, aber doch nicht genug, um den Laden zu übernehmen. Radadadada. Dann kamen die Olympischen Spiele. Macron hat gesagt, die Regierungsbildung machen wir danach, jetzt feiern wir. Jetzt wird erstmal gefeiert. So, danach hat er dann eine Regierung gebildet. Also in Frankreich ernennt der Präsident, den Premierminister, der Premierminister, den er ernannt hat, das ist Michel Barnier gewesen, der allerdings eine Minderheitsregierung bilden musste, weil dieses linksprogressive Bündnis, diese neue Volksfront, die hatten eigentlich die
eine eigene
Stimmen.
Kandidatin. Und die hatten auch eine eigene Kandidatin, die sie gern gehabt hätten.
Ja, aber wer die nicht ernennt, wird halt nicht Premierminister. Ne?
Ja,
so.
Klar.
Macron hat damals gesagt, dass mit Michel Barnier setzen wir ein Zeichen für eine gemeinsame Grundlage, für eine Allianz zwischen Ensemble, was Macrons Partei ist, und den Républicains, also den herkömmlichen Konservativen in Frankreich, ist aber eine Minderheitsregierung geworden und die ist geduldet worden von den anderen Blöcken, also von der Neuen Volksfront und von Rassemblement National. Das Problem mit dieser späten Regierungsbildung nach den Olympischen Spielen und so weiter war, dass sie es nicht geschafft haben, den Haushalt, wir erinnern uns,
da ist er wieder,
den Haushalt rechtzeitig zu diskutieren und zu verabschieden. Und dann ging es jetzt die letzten Wochen und Monate einigermaßen hin und her. Die Neue Volksfront hatte bestimmte Ansprüche an den Haushalt, hat auch viele Stimmen und ohne die kriegst du den Haushalt halt nicht durch. Das fand aber sowohl Ensemble als auch die Republikaner als auch die Nazis fanden das natürlich doof, weil die hätten ja immer gerne eine härtere Gangart, auch historisch schon, also historisch überall, also die Konservativen haben ja lieber den Knüppel als irgendwie was anderes. Die haben es dann abgelehnt, also die Rechten haben es abgelehnt. Dann hat der Senat das neu verhandelt, also den Entwurf von Barnier. Ging in den Vermittlungsausschuss, hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann hat Barnier gesagt, so, ich drück das jetzt durch. Mir ist egal, ob Rassemblement National die Rente an die Inflation anpassen möchte. Was sie noch wollten, ist eine schlechtere Krankenversicherung für Sans-Papiers, also für Illegale im Land. Hat er halt alles keinen Bock mehr drauf gehabt, weil Frankreich den Haushalt ja auch braucht und hat den Haushalt einfach mal so durchgedrückt, wie er ihn für richtig hält. Mhm. Das darf der, weil die französische Verfassung eine Besonderheit hat. Da gibt es den Artikel 49.3, der sagt, kannst du beschließen ohne Abstimmung, aber dann kann das Parlament binnen 24 Stunden einfach ein Misstrauensvotum anstrengen. Das ist sehr, sehr niederschwellig, dieses ganze Ding. Mhm. Der Artikel sagt genau genommen, in diesem Fall gilt der Entwurf als angenommen, es sei denn, ein innerhalb von 24 Stunden danach eingereichter Misstrauensantrag wird unter den im vorstehenden Absatz genannten Bedingungen angenommen. Da stehen dann so ein paar Verfahrensregeln drin. Die wichtigste ist, ein solcher Antrag ist nur zulässig, wenn er von mindestens einem Zehntel der Mitglieder der Nationalversammlung unterzeichnet wurde. Und 10%, darauf kommen die Feinde Barniers locker schon. Da würden vermutlich sogar die Feinde der Republik reichen, um auf diese 10% zu kommen. Das passiert übrigens recht häufig, so ein Misstrauensvotum. Das ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. Wenn die sich zu lange behaken, dann kommt halt Papa und haut einmal auf den Tisch. Dann wird das durchgedrückt und dann können die anderen sich überlegen, ob sie ein Misstrauensvotum machen. Und das machen sie in der Regel nicht. Und wenn sie es doch machen, dann geht es in der Regel auch zugunsten der Regierung aus. Das letzte Mal, dass das nicht geklappt hatte, war 1962, Misstrauensvotum gegen Premierminister Georges Pompidou, ein Name, den wir alle kennen. Mhm. Der war damals der Premierminister von, kennen wir auch alle, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle wollte eine Verfassungsänderung haben, damit der Präsident direkt gewählt werden kann. Pompidou wollte das aber auf festere Füße stellen, hat damals für ein Misstrauensvotum gesorgt und das dann aber wieder erwarten verloren. Dann hat de Gaulle ein Referendum angeschoben, die Verfassungsänderung kam doch noch, Pompidou ist 6 Jahre später selber Präsident geworden, lest es in der französischen Geschichte nach. Das Misstrauensvotum gab es gestern am Donnerstag, ist gegen Barnier ausgegangen. Jetzt könnte so ein Votum Neuwahlen triggern, aber dazu müsste das Parlament aufgelöst werden. Und jetzt darf erstmal aber der Präsident einen neuen Ministerpräsidenten benennen. Und damit sind wir jetzt ungefähr wieder da, wo wir Anfang August waren, ja, nach den Olympischen Spielen. So, Macron sagt jetzt, er will den neuen Ministerpräsidenten damit beauftragen, Zitat, eine Regierung des allgemeinen Interesses zu bilden. Mhm. Die soll alle politischen Kräfte betreten, die bereit sind, vertreten, nicht betreten, die bereit sind, sich daran zu beteiligen oder sich zumindest verpflichten, auch schön, mal gucken, ob wir mitmachen, sich daran zu beteiligen, diese neue Regierung nicht mit einem erneuten Misstrauensvotum zu Fall zu bringen. Mhm. Was schwierig ist, weil
ja,
der nächste
macht, was er genau, will, genau, ist halt auch.
Ist nicht ganz so einfach, da sind noch so ein paar Fallschritte, der kann das nicht unendlich oft machen, beim Haushalt schon, aber ja. Klingt so ein bisschen, was er da vorschlägt, Macron, wie so eine Technokratenregierung, wie vor knapp 4 Jahren in Italien unter Mario Draghi, was ich, ob dich erinnerst.
Mhm. So, hat auch nur so semi funktioniert, ne?
Naja, es hat zumindest Italien stabilisiert und vor allen Dingen die internationale Reputation verbessert wieder.
Das stimmt, ja.
Das ist Stand jetzt. Was Frankreich jetzt noch braucht, ist ein Haushalt.
Wer braucht den nicht?
Man kann ziemlich sicher sein, dass vor Januar 25 kein neuer Haushalt beschlossen wird. Problem ist, oder was passieren kann, ist, es gibt tatsächlich im Dezember noch eine neue Regierung, weil Macron in den nächsten Tagen irgendwie jemanden bestimmt und das sieht auch irgendwie funktioniert. Wenn im Dezember noch eine neue Regierung kommt, können die einen neuen Haushalt vorlegen, der kann Anfang nächsten Jahres, Januar, Februar, beschlossen werden. Wenn sich keine neue Regierung findet in diesem Jahr, dann immerhin bleibt der Haushalt von 2024 der Haushalt. Also der wird weitergeführt. So ein bisschen wie bei uns, hattest du ja letzte oder vorletzte Sendung auch erzählt. Die sind jetzt nicht schlagartig zahlungsunfähig. So. Teilweise wird gefordert, dass Macron zurücktritt. Macron sagt, er will im Amt bleiben international. Die Kommentatoren und Kommentatorinnen sind sich auch einigermaßen einig, dass er im Amt bleiben sollte, bis 2027 seine Zeit endet. Das ist vielleicht wirklich ganz sinnvoll, weil der Staatspräsident in Frankreich, der ist verantwortlich für Außen- und Verteidigungspolitik. Mhm. Und das willst du vielleicht lieber so jemandem überlassen, als irgendwie diesem komischen Rassemblement National, die ja spätestens ab der dritten Reihe teilweise wirklich aus Kleinkriminellen bestehen und sowas. Also wenn man da mal reinguckt, das ist ja auch erschütternd, was man da sieht. Außerdem kann es sein, dass Marine Le Pen Anfang nächsten Jahres, Januar, Februar, März, wegen Veruntreuung verurteilt wird. Und wenn das passiert, wird ihr fast automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe, das passive Wahlrecht entzogen. Mhm. Das heißt, sie kann dann nicht mehr gewählt werden und sie würde sehr, sehr gerne Präsidentin von Frankreich werden. Mhm. Ich vermute auch mal, dass wenn man Präsidentin von Frankreich ist, man erstmal Immunität genießt. Das heißt, sie würde dem Ganzen natürlich gerne zuvorkommen. Darum hat sie auch so schön mitgemacht bei diesem Misstrauensvotum. Obwohl es ja, ne, obwohl die rechte Regierung ja eigentlich eine rechte Regierung war, aber ja. So, das war Frankreich.
Rechtskonservativ, nicht recht genug.
Rechtskonservativ. Hm. Rechts halt. Die anderen sind rechtsextrem.
Das stimmt.
Die Rechten sollen sich mal nicht so haben, wenn man sie rechts nennt.
Das stimmt. Das
oder sie sollen aufhören, recht. Die anderen links zu nennen. Kann man ja auch mal drüber reden. Ne?
Ja, wir hatten, wie gesagt, eine sehr aufregende Woche und auch in Georgien war es aufregend. Jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht, wenn es dunkel ist, gehen Menschen in Tiflis gegen die Regierung gerade auf die Straße seit 28. November schon. Also das ist jetzt schon die zweite Woche, in die wir gehen. Und das tun sie, weil die Regierung nämlich gesagt hat, ja, also EU-Beitrittsverhandlungen, Gespräche über unsere Beitrittsverhandlungen, das machen wir erstmal mal nicht. Wir legen das mal auf Eis. Dieser Beitrittsprozess von Georgien, der liegt eigentlich eh schon auf Eis, also seitens der EU nämlich, weil in Georgien gab es ja im Frühjahr dieses umstrittene ausländische Agentengesetz, was die Regierung erlassen hat. Und außerdem hat sie auch noch ein Gesetz verabschiedet, was die Rechte von LGBTQ-Personen massiv einschränkt und was auch seit Oktober in Kraft ist und tatsächlich, sehr massiv da wirkt. Und deswegen hat die EU gesagt, nee, also so nicht, das passt nicht zu uns. Wir legen jetzt auch erstmal diesen Prozess auf Eis. Das ist das eine. Aber jetzt hat ja, wie gesagt, die georgische Regierung nochmal gesagt, ja, okay, also die nächsten 4 Jahre, so bis Ende 2028, passiert hier immer gar nichts, was EU-Beitritt angeht. Und das hat die Leute jetzt wirklich auf die Straße gebracht. Also Tausende gehen auf die Straße. Die Regierung gibt echt alles, diese Proteste, so gut es geht, brutal von der Polizei und von den Sicherheitskräften irgendwie niederschlagen zu lassen. Aber die geben nicht auf. Es gibt ikonische Bilder, die durchs Internet gehen. Also Menschen, die blaue Fahnen schwenken mit goldenen Sternen, die EU-Fahnen, die skandieren, dass sie nach Europa wollen, dass sie das Land nach vorne bringen wollen. Und das sind vor allem junge Leute, also Studentinnen und Studenten, aber nicht nur. Also es sind auch immer wieder vereinzelt ein paar Ältere zu sehen. Das sind dann meistens die Videos, die besonders gemocht werden, wenn natürlich so eine Omi oder so ein Opi dann mit dabei ist, der da auch unterstützt. Jetzt waren ja auch im Oktober Wahlen, also da hab ich ja auch schon länger drüber berichtet, dass da zahlreiche Wahlbeobachter von mehreren und teilweise sehr massiven Vorfällen gesprochen haben. Die Präsidentin Salome Zurabishvili erkennt das Ergebnis bis heute nicht an und die EU hat sich noch nicht entschieden, ob sie es anerkennt oder nicht. Also da sind auch die Zweifel groß, im Land auch. Und diese Proteste, also wir sind im November, hat es angefangen, wir sind im Dezember, es ist mitten im Winter und die blauen Fahnen werden geschwenkt. Das fühlt sich für viele so an wie die Maidan-Proteste 2013, 2014 in der Ukraine in Kiew. Da fühlen sich sehr viele gerade dran erinnert und tatsächlich, finde ich, ist es auch eine ganz ähnliche Situation, weil der Ministerpräsident Kobachidze heißt, der von der Partei Georgischer Traum, die ja immer wieder als russlandfreundlich beschrieben wird, der macht vieles ganz ähnlich, wie damals in der Ukraine ja auch Thema war. Auch in der Ukraine hieß es so, nee, wir stoppen den Beitrittsprozess zur EU, den gab es damals ja auch. Und das war auch der Auslöser, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, letztendlich ihren Regierungschef ja auch vertrieben haben. Also diese Proteste waren sehr erfolgreich. Wie es jetzt in Georgien weitergeht und ausgeht, muss man abwarten. Jedenfalls finde ich das sehr beeindruckend und sehr, also es ringt mir den größten Respekt ab. Es geht einfach immer weiter und es ist noch kein Ende in Sicht dort in Tiflis.
Zurück ins Inland. Es gab eine Arbeitsgruppe der Länder im Jahr 2023. Die haben sich mit dem Bund zusammengesetzt und haben geredet über die Bezahlkarte und wie man die einführen könnte. Und jetzt sind Zeit Online und Frag den Staat hingegangen, haben das Informationsfreiheitsgesetz genommen und haben die Dokumente dieser Arbeitsgruppe befreit und mal durchgelesen. Und was man da drin lesen kann, ist, wie an einem politischen Instrument gearbeitet worden sei, mit dem der Staat besser steuern kann, wofür Flüchtlinge ihr Geld ausgeben. So. Ja. Was die Dokumente auch zeigen, schreibt die Zeit, ist, dass rechtliche Unklarheiten ignoriert worden sind. Zum Beispiel die Frage, wie weit man denn eigentlich die auszahlbare Bargeldmenge senken kann. Was die ja verkündet haben letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, war, dass die Bezahlkarte, die führen wir ein, weil wir damit die Verwaltung entlasten können. Ich zitiere aus der Zeit. In den Unterlagen geht es in diesen Wochen der Beratungsphase viel darum, was Geflüchtete nicht dürfen sollen, wie ihre Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Nur eine Frage beantworten die Unterlagen aus der Länder AG nicht. Was hat das mit Verwaltungsentlastungen zu tun? Dann ist Jahreswechsel. Mitte Januar hat die Arbeitsgruppe auf einmal einen neuen Begriff in ihren Papieren stehen. Schleusungshandlungen.
Was? Den habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, das steht in dem Ding. Das ist natürlich, also das ist halt der Begriff aus diesen Verhandlungen. Ne? Also Geflüchtete sollen halt nicht die Schleuser nachträglich mit dem Geld bezahlen können, was sie hier üppigerweise mit der Gießkanne ausgezahlt bekommen. Das heißt, sie sind ab Januar nicht mehr davon ausgegangen, dass Geflüchtete sogenannte Remittances zahlen, also einfach Geld an ihre Familien zu Hause überweisen, sondern sie würden halt auch die Schleuser mit unseren Steuergeldern bezahlen. Gibt auch ein Zitat von Christian Lindner dazu, wie er das verbreitet. Da gab es dann auch einen Sprechzettel für den Sprecher der Bundesregierung und der sollte sagen, also ist in den Unterlagen, ne? Ein Sprechzettel, auf dem draufsteht, dass die Bezahlkarte nicht nur dem Zweck dient, die Verwaltung zu entlasten. Nein, nein, die soll auch helfen, dass die gesamten Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums der leistungsberechtigten Person genutzt werden und Zahlungserwartungen von Schleppern und Familienangehörigen im Ausland entgegenzuwirken. So. Sie hatten also überhaupt nicht vor, sie wollten einfach nur den Leuten den Geldhahn irgendwie abdrehen. Sie wollten sie halt einfach nur irgendwie das Leben ein bisschen unangenehmer machen. Und dann ist ihnen eingefallen, wie sie das idealerweise vor der Öffentlichkeit begründen können, obwohl es, das hatte ich damals häufiger schon gesagt, diese Begründung überhaupt nicht geben kann, denn niemand weiß, worüber wir reden. Wer bezahlt eigentlich wie viel Geld wohin und ist das wirklich ein Problem?
Ja.
Auftritt Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben sich nämlich gerade mal die Mühe gemacht, nachzugucken, wie viel Geld denn die Geflüchteten überhaupt überweisen. Das ist das Lieblingsargument der Rechten, darf man nie vergessen.
Ja,
sie überweisen Geld ins Ausland, darum müssen wir sie drangsalieren. Und wie gesagt, ich hatte ja damals schon gesagt, niemand weiß, worüber wir eigentlich diskutieren. Und es wäre vielleicht sinnvoll, erstmal Daten zu erzeugen, zu gucken, ob es ein Problem gibt und dann über eine Lösung zu diskutieren. Und alleine, dass das ausbleibt, ist für mich der Hinweis darauf, dass es um nichts von dem ging, was öffentlich behauptet worden ist. Ergebnis des DIW, 7% der Geflüchteten überweisen überhaupt nur Geld ins Ausland. 7%. Die Migranten ohne Fluchthintergrund, davon machen es 12%. Und wir reden über 2021. Summe habe ich mir jetzt nicht rausgekramt. Die Wahrscheinlichkeit für diese Überweisung ins Ausland sinkt, je größer der Haushalt ist und je geringer die Rückkehrabsicht ist. Und das DIW empfiehlt, die Rolle von Auslandsüberweisungen sollte in politischer und medialer Debatte neu bewertet werden, zumal sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung in den Heimatländern leisten. Ja, mit anderen Worten, in diesen Remittances liegt eine Chance, die berühmten Fluchtursachen zu vermeiden. Andererseits, wenn keine Flüchtlinge mehr kommen, wen machen die Rechten dann zum Sündenbock? Muss man halt auch drauf achten. Auf Blue Sky hatte dann noch jemand in meinen Replies eine Arbeitshypothese formuliert, und zwar, dass ursächlich irgendein gut vernetzter Zahlungsdienstleister diesen ganzen Wahnsinn angestoßen hat und die Politik nur auf den richtigen Moment gewartet hat, das für die Bevölkerung zu verkaufen. Da muss man dann mal abwarten, wer hinterher wo Kasse macht. Und darf das auch nicht aus den Augen verlieren. Hat zum Beispiel bei Sigmar Gabriel, da hat das jetzt gut 10 Jahre gedauert, bis die Rüstungsindustrie sich für die ganzen Deals bedankt, die er als Minister eingerührt hatte.
Tja.
Der wird jetzt geht jetzt in den Aufsichtsrat bei
Rheinmetall.
Wer wissen will, wovon ich rede, googelt einfach mal Gabriel Panzerdeals.
Okay. Wir lassen
das damals, also Gabriel hat damals als Minister Rüstungsexporte erlaubt, wo wirklich alle noch die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, war das irgendwie Saudi-Arabien oder so?
Saudi-Arabien,
oder am Kuwait, Jemen-Krieg beteiligte Partei.
Alle möglichen, Türkei, überall.
Ja, wir schauen auch wieder in diese Richtung, und zwar mit Shamjaf zum nächsten krassen Ereignis in dieser Woche, und das ist in Syrien. In Syrien haben islamistische Rebellen zuerst Aleppo und jetzt, das ist noch relativ neu, die Stadt Hama erobert und haben in diesen Städten zumindest das syrische Militär besiegt. So, Und das ist vielleicht auch nur der Anfang. Ihr Ziel ist es, das sagen die in Videos und in Statements, das gesamte Assad-Regime zu stürzen. Und bevor wir darüber in Jubel ausbrechen, wie gesagt, das sind Islamisten, hören wir uns mal lieber an, was genau eigentlich passiert ist und was das für Leute sind, die da sagen, sie wollen das Assad-Regime stürzen.
Ja, die Entwicklungen in Syrien, die überschlagen sich, ehrlicherweise. Also ich habe das Gefühl, jeden Tag, wo ich in die Nachrichten gucke, da hat sich schon die politische Karte Syriens schon wieder dramatisch verändert. Ich versuche jetzt mal einen kleinen Überblick zu geben über die verschiedenen Akteure und vielleicht auch über die verschiedenen Szenarien. Aber eine präzise Vorhersage ist eigentlich unmöglich. Eins aber steht klar. Sollten die HTS oder beziehungsweise die Anti-Assad-Kräfte generell tatsächlich Erfolg haben und das Regime von Assad stürzen, könnten die Konsequenzen nicht nur für Syrien selbst, sondern eben für die gesamte Region enorm sein. Der Großteil dieser aktuellen Offensive, der wird von HTS, Hayat Tahrir al-Sham, getragen. HTS, das sich 2016 von Al-Qaida abgespaltet hat, wird auch seit 2018 von den USA als eine Terrororganisation eingestuft. Die Gruppe agiert hauptsächlich in den Gebieten um Aleppo und Hama herum und ihr Anführer Abu Mohammed al-Julani hat zwar offiziell seine Verbindungen zu Al-Qaida gekappt, doch die USA setzen weiterhin ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar auf ihn aus. Neben HTS sind zahlreiche weitere Brigaden beteiligt, darunter auch die syrische Nationalarmee, SNA, ein von der Türkei unterstütztes Bündnis, die eben eine eigene Offensive hat gegen die kurdischen Kräfte nördlich von Aleppo. Die Offensive der HTS hat zehntausende Menschen vertrieben bisher schon, bedroht auch nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern auch die fragile Selbstverwaltung auch im kurdisch geprägten Nordosten Syriens in Rojava. Die Frage jetzt, ob das Regime von Präsident Bashar al-Assad tatsächlich fallen wird, ist tatsächlich noch offen, Stand jetzt. Aber es gibt mögliche Szenarien, die einen solchen Machtwechsel mit sich bringen könnten. Und eigentlich alle Szenarien, die zeichnen ein düsteres Bild. Es gibt das Szenario nämlich des Taliban-Light-Staates unter HTS. Also sollte HTS die Kontrolle über Syrien übernehmen, ist eine strikte Auslegung der Scharia zu erwarten. Es gibt zwar kulturelle Unterschiede zwischen HTS und den Taliban, aber die Vision eines fundamentalistisch regierten Syriens wäre da nicht ganz so unrealistisch. Ethnische und religiöse Minderheiten wie Christen, KurdInnen, AlawitInnen, die stünden unter massiver Bedrohung, was eine neue Flüchtlingsbewegung nach Europa, die USA und den Libanon auch auslösen könnte. Es herrscht auch eine ungewisse Zukunft für die AlawitInnen in ihren Regionen Latakia und Tartus. Dort bilden sie die Mehrheit. Diese Küstengebiete könnten zu einem Zentrum des Widerstands werden. Allerdings bleibt fraglich, ob die AlawitInnen diese Gebiete halten könnten, besonders angesichts eben der strategischen Bedeutung für Russland, das dort einer seiner wichtigsten Marinestützpunkte hat. Auch das Schicksal der Kurdinnen ist gerade sehr ungewiss. Es gibt natürlich auch Beobachtungen bzw. Analysen, die sagen, die kurdischen Gebiete im Nordosten Syriens, die unter der Kontrolle der syrischen demokratischen Kräfte SDF stehen, die könnten dank der Präsenz von US-amerikanischen Truppen vorerst mal Bestand haben. Aber westlich des Euphrats, etwa so wie in Städten wie Manbij oder Kobane, da wären kurdische Enklaven ohne Schutz schnell den Angriffen von HTS oder der SNA ausgesetzt. Ja, und last but not least gibt es noch das Szenario, dass die IS zurückkehren könnte. Die Destabilisierung Syriens könnte dem IS natürlich in die Hände spielen. In Gebieten wie Deir ez-Zor oder der Wüste von Homs ist die Gruppe weiterhin aktiv. Und ein Zusammenbruch der staatlichen Ordnung könnte es dem IS natürlich ermöglichen, sich neu zu formieren und sowohl in Syrien als auch im Irak erneut aufzutreten. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die syrische Armee aus Deir ez-Zor abgezogen hat. Ja, gut. Das sind so die Szenarien, mit denen wir hier gerade spielen. Es gibt auch mögliche Auswirkungen eines Assad-Sturzes, die interessant wären, auch für die Region. Also nicht nur für Syrien, sondern eben auch für die Türkei. Tatsächlich ist die Türkei gerade der Gewinner dieser neuen Ordnung. Also für die Türkei wäre das Ende des Assad-Regimes natürlich ein strategischer Triumph. Die Türkei würde ihre Macht durch ihre Verbündeten in Syrien ausweiten, könnte gleichzeitig kurdische Milizen schwächen, wäre in einer besseren Verhandlungsposition mit der PKK, mit Öcalan. Und Präsident Erdogan könnte zudem eben syrische Geflüchtete nach Hause schicken und so innenpolitisch eben punkten. Es wäre ein geopolitischer Verlust für Russland. Russland würde nicht nur einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten verlieren, sondern eben auch seine Marinehafen, wie gesagt, in Tartus. Ein solcher Rückzug würde Moskaus Einfluss in der Region auf jeden Fall stark schmälern. Für Israel wäre es, hätte es erstmal vorerst positive Folgen. Der Iran könnte eben keine Waffen mehr über Syrien in die Hezbollah liefern und die iranische Militärpräsenz würde geschwächt sein. Langfristig jedoch natürlich könnte ein von Dschihadisten regiertes Syrien natürlich neue Gefahren schaffen, also eine langfristige Unsicherheit. Für den Iran wäre es ein katastrophaler Rückschlag. Also der Verlust Assads wäre für den Iran ein strategisches Desaster. Der Iran würde nicht nur einen wichtigen Verbündeten verlieren, sondern eben auch die Verbindung zu Hezbollah im Libanon kappen. Ja, und die Türkei, ein regionaler Rivale, würde an Einfluss gewinnen. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Auswirkungen für verschiedene Akteure in der Region. Ein möglicher Sturz des Assad-Regimes, ja, würde tatsächlich die gesamte geopolitische Landschaft grundlegend verändern. Aber alles ist noch offen tatsächlich und die Entwicklungen sind sehr, sehr dynamisch und ich werde weiter lesen.
Alles ist noch offen, aber kein Ende ist wirklich geil, oder?
Ich wollte gerade sagen, da weiß man gar nicht, was man sich wünschen soll, ne?
Exakt. Das ist also so. Ist jetzt nicht so, dass irgendwie, dass die Kurden es schaffen würden, da jetzt auf einmal eine Demokratie.
Nein.
Also das ist furchtbar.
Ja.
Ach. Ja, noch eine furchtbare Sache. Klimawandel, Erderwärmung. Wir hatten 2023, erinnerst dich vielleicht, hatten wir einen sehr ungewöhnlichen, spontanen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Und niemand wusste so genau, woher das kam. 0,3 Grad waren das. Und das ist auf einen Schlag ziemlich viel. 0,1 Grad konnten sie sich erklären über so Phänomene wie El Niño zum Beispiel. Aber 0,2 Grad sind übrig geblieben. Jetzt wissen wir, woher diese 0,2 Grad kommen. Das Alfred-Wegener-Institut hat nachgemessen und kommt zum Schluss: weniger Wolken. Vor allen Dingen die niedrigen Wolken, vor allen Dingen über der Nordhalbkugel sind sie weniger geworden. Das sind so die Wolken, die entstehen durch Schiffsabgase, durch Sahara-Staub und sowas. Mhm. Und unter anderem diese Wolken regulieren, wie viel Wärme die Erde in den Weltraum abstrahlt. Also andersrum, wie viel Energie aus dem Weltraum überhaupt auf die Erde kommt. So, also viele Wolken lassen gar nicht viel Wärme rein. Wenig Wolken lassen viel Wärme rein. Albedo wird das genannt, also die Rückstrahlkraft der Erde sozusagen. Und diese Albedo hat abgenommen. Es kommt also mehr Energie auf die Erde und die bleibt dann da auch. Und treibt vermutlich die Erderwärmung weiter an. Es scheint nämlich, als gäbe es obendrauf noch einen Rückkopplungseffekt, Erderwärmung, Wolkenbildung, was bedeuten würde, dass die Erderwärmung ab jetzt noch ein bisschen schneller geht.
Es wird Zeit für
Willkommen in der Zukunft.
Ja, es wird dringend Zeit für die gute Nachricht. Für die gute Nachricht müssen wir nach Rumänien schauen. Und das klingt jetzt erstmal nicht gut, was ich erzähle.
Hast du nicht eben, ja.
In Rumänien gab es, das berichtet die BBC, massive russische Propaganda rund um die Wahlen dort. Es gab Parlamentswahlen in Rumänien, es gab auch Präsidentschaftswahlen. Und ganz besonders auf der Plattform TikTok sei sehr viel pro-russischer Content gewesen, also sei richtig geflutet worden davon. Ganz konkret gibt es Beweise, dass Inhalte, die den Präsidentschaftskandidaten Georgescu unterstützten, also den rechten pro-russischen Kandidaten, dass die auf TikTok sehr stark explodiert sind und ganz oft aber ohne als Wahlkampf, also ne, es gibt ja Regeln im Wahlkampf, also auf den Social-Media-Plattformen, dass du zumindest dann auch die Videos, die du machst, als Wahlkampf kennzeichnen musst oder als, weiß ich nicht, da steht ja immer so drunter, das ist der Content von einer Regierungspartei oder das ist jetzt hier Wahlkampf-Content und so weiter, damit die Leute wenigstens wissen, okay, jemand versucht gerade mich zu beeinflussen. Aber selbst das ist nicht passiert. Und es gibt eben Geheimdienstdokumente, die zeigen, dass dafür, dass TikTok da so massiv genutzt wurde für russische oder pro-russische Propaganda, dass da auch zum Beispiel ein konkretes TikTok-Konto konnten sie identifizieren, das Zahlungen in Höhe von fast $400.000 getätigt hat, um diesen Content auf TikTok zu verbreiten. ein Konto. Ein einziges von wahrscheinlich vielen, also die Dunkelziffer kennen wir gar nicht so genau. Und nicht nur das, die Geheimdienste berichten auch davon, dass rund 85.000 Hackerangriffe stattgefunden hätten, bei denen auch versucht wurde auf Wahldaten zuzugreifen und auch Inhalte in den Wahldatenbanken zu ändern. Und das auch am Wahltag. Also man muss es echt so sagen, ganz massiv Krieg, der ja oft hybrider Krieg genannt wird, aber der letztendlich auch nur eine andere Form des Krieges Russlands gegen, in dem Fall jetzt Rumänien, vorhin haben wir schon über Georgien gesprochen, man könnte auch nach Moldau schauen. Also es ist ein ganz, ganz massiv. Und ich erzähle das auch, weil wir, glaube ich, immer noch unterschätzen, wie sehr das passiert. Wir sind jetzt auch im Wahlkampf. Und blöderweise erfährst du von diesen Dingen natürlich auch immer erst hinterher.
Na, wenn also, überhaupt.
Wenn überhaupt.
Ich habe gerade eine Sendung zum Thema aufgenommen. Mache ich gleich Werbung für.
Ja, sehr gut. Aber wir sind ja eigentlich beim Bereich der guten Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, trotzdem haben die Sozialdemokraten in Rumänien als stärkste Partei die Wahl gewonnen. Was noch offen ist, ist die Frage, wer jetzt Präsident wird. Also da hatte der Kandidat der Sozialdemokraten, der hat es nicht mal in die Stichwahl geschafft, sondern da stehen jetzt eben dieser pro-russische Georgescu und die pro-europäische Präsidentschaftskandidatin Elena Lasconi gegeneinander. Und auch ähnlich wie in Georgien gibt es in Bukarest gerade tausende Menschen oder gab es gestern Abend tausende pro-europäische Demonstranten, die EU-Flaggen geschwenkt haben, die nach Freiheit gerufen haben und Europa und die sich eben, wie ich habe schon gesagt, heute wird die stabile Zivilgesellschaft noch öfters eine Rolle spielen, die sich eben da auch stark machen gegen diese massive Einflussnahme von Russland.
Ja, ich habe dieswöchige Ausgabe von Holger ruft an, dem Übermedien-Podcast, habe ich mit Kai Kupferschmidt gesprochen. Dem einen und der anderen ist der Name vielleicht noch geläufig. Der macht ja auch einen eigenen Podcast, Pandemia heißt der. Und Kai ist eigentlich Wissenschaftsjournalist und beschäftigt sich halt mit Viren und Infektionen und Ausbrüchen und sowas. Also über Ebola geschrieben, hat viel auch über SARS-CoV-2 publiziert. Und Kai ist seit ungefähr einem Jahr unter anderem oder neuerdings, sagen wir mal, damit beschäftigt, sich mit Desinformationsforschung zu beschäftigen. Das ist eine Disziplin, von der ich bis gestern, wo ich mit ihm gesprochen habe, noch nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Es gibt weltweit einige wenige ForscherInnen, die sich mit Desinformation, mit Missinformation, mit Gerüchten beschäftigen und versuchen da quantitative und qualitative Forschung zu betreiben. Sehr, sehr interessante Sendung geworden. Das Problem ist, das ist ein bisschen das Ergebnis der Sendung, unsere Daten reichen nicht aus. Wir sind nicht in der Lage, zweifelsfrei nachzuweisen, dass Desinformation bestimmte Handlungen in der Masse auslöst. So, ja, also klar, wir kennen jeden Schwurbler. Wir haben alle einen Schwurbler in der Familie oder im Freundes- oder im Bekanntenkreis, der genau auf Desinformation, Missinformation, da gibt es auch noch Unterschiede, mache ich jetzt nicht, hört euch diese Sendung an. Jeder hat zwar so, kennt zwar so diesen Schwurbler, der auf Desinformation reingefallen ist, aber es ist fast unmöglich, im Moment jedenfalls fast unmöglich, eine saubere Wenn-Dann-Aussage zu machen.
Ja.
Ganz witzig. Muss also politisch geregelt werden. Also man muss sich politisch einigen. Halten wir Desinformation für ein Problem? Wie gehen wir dagegen vor? Aber die Wissenschaft wird da wenig helfen können. Die kann immer nur hinterher gucken.
Ja, sage ich.
Weil die Wahlen sind gelaufen, wenn die reingucken.
Genau. Das ist immer hinterher. Das war ja auch schon in den USA 2016, also da die 2016er Wahl in den USA. Da gab es ja auch dann hinterher die relativ klaren Erkenntnisse. Aber währenddessen hast du keine Chance. Außer halt darauf zu setzen und den Leuten das zu sagen, ey, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid oder Telegram-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer ihr euch rumtreibt, fragt euch, okay, gerade auch wenn es um sehr emotionalen Content geht, ja, also eigentlich in dem Moment, wo du anfängst, dich aufzuregen, musst du vielleicht kurz mal durchatmen und denken so, werde ich gerade manipuliert vielleicht?
Ja, aber das ist nicht zu erwarten von einem Menschen.
Ich weiß.
Das ist
von unseren Hörern natürlich schon.
Auch von unseren HörerInnen ist es nicht zu erwarten, weil die haben im Zweifelsfall ganz normale Berufe und ganz normale Leben. Du merkst ja oft gar nicht, also klar, wenn ich denke, das darf ja wohl nicht wahr sein oder hurra, endlich, daran kann man es festmachen, aber die Wirkung von Desinformation ist ja viel, viel unterschwelliger.
Ja, ja, klar.
Ja, das ist ja dieses, was wir seit vielen Jahren ja auch sagen. Das, was über dem Bruch in der Zeitung steht, kriegt jeder mit, der am Kiosk vorbeiläuft, ohne mitzukriegen, dass es mitgekriegt hat. Und das ist ja eben das Problem. Und gegen diese Art der Desinformation musst du halt vorgehen. Dass irgendwie ein Markus Söder in einem Nebensatz irgendeinen Unsinn erzählt, dass eine Wärmepumpe 300.000 Euro kostet. Oder waren es 100.000? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, das ist eine völlig absurde Zahl. Das ist ja das Problem, weil das bleibt auch hängen. Du weißt nur nicht, bei wem, wie stark und welche Handlung daraus möglicherweise erwächst. Ja, ja, das ist ein Problem. Stimmt. Jetzt habe ich wieder die gute Nachricht kaputt gemacht.
Nö, alles gut. Okay. Es ist einfach auch eine Woche, in der das, finde ich, auch mal ganz passend ist. Also ich fand es einfach wirklich irgendwie...
Diese Woche war beeindruckend.
Politisch wirklich...
War wirklich beeindruckend.
Kommen wir zum Limerick der Woche, um ein bisschen Auflockerung hier noch reinzubekommen. Das Thema war Feldschlacht. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, es ist Ewigkeiten her, dass wir darüber gelacht haben, dass die FDP in die offene Feldschlacht gehen will.
Fällt mir gerade ein, der Robert Pausch, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, das war in einem der Zeit-Podcasts.
Ja.
Muss der gesagt haben, nee, es gibt schon Belege dafür, dass Lindner wusste, was da passiert. Weil Lindners Spin ist ja, ich habe das nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Und alle sagen, ja, nein, der hat das nicht gewusst. Anscheinend gibt's irgendwas und ich warte wirklich stündlich darauf, dass das veröffentlicht wird.
Das war in einem Podcast der Zeit tatsächlich, ich kann das auch nochmal, die Nicole Diekmann hatte das
cool.
rausgeklippt auf den sozialen Medien, können wir verlinken. Und da sagt er, meine Quellen sagen mir, dass das von ihm ausging, vom Parteichef. Wer ist Parteichef? Christian Lindner. Insofern, oder dass es von ihm im Auftrag gegeben wurde, so ist, glaube ich, die Wortwahl. Und insofern, ja. Also, aber wer dem jetzt noch irgendwas glaubt, ist auch ein bisschen selber schuld, muss man
sagen. Naja, seine Nebelkerze mit Musk und Milai-Wagen funktioniert ja sehr gut. Muss man ja mal sagen. Ne? Also der ist noch nicht kaputt. Also der läuft noch, der Käfer. Also Lindner hat ja in irgendeinem Interview, also irgendwie, ich glaube, bei Maischberger oder sowas, unwidersprochen von Maischberger, Mioska, ich krieg das auch alles nicht mehr zusammen, hat er ja gesagt, wir müssen mehr Musk und Milai
bringen. Ja, ja,
Mioska. Woraufhin er ja auch öffentlich ordentlich Dresche bezogen hat, zu Recht, wie ich finde.
Ja,
weil wenn er der Meinung
selbst,
ist, dass wir mehr Disruption...
Ja.
Wenn er der Meinung ist, dass wir mehr Disruption wagen sollten, dann soll er sagen, Disruption und nicht Musk und Milai. Ja, das hat er schon absichtlich gesagt, weil er ganz genau weiß, dass er damit triggert, wen er damit triggert. Wahrscheinlich hat er nicht gerechnet, dass er so viel damit triggert. Das kommt ihm aber zugute, weil niemand mehr darüber redet, dass die FDP planvoll versucht hat, die Ampelkoalition zu sabotieren, kaputt zu machen. Planvoll versucht hat.
Ja.
Und sich nicht darauf vorbereitet. Ich fange schon wieder an, mich aufzuregen.
Hören wir
vor
mal
allen Dingen über diese Medien, die dann sagen, oh, jetzt müssen wir über Musk und Milan reden. Nein. Reib denen das mal noch ein bisschen rein.
Ja.
Die gewinnen nämlich gerade ihren Spin.
Ja. Und ihr merkt es nicht. Hören wir doch mal, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Feldschlacht Schönes gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Lindner, der jammert seit Wochen. Wir haben doch gar nichts verbrochen. Es ging nicht um Feldschlacht, um D-Day und Weltmacht. Wir haben nur vom Endsieg gesprochen.
Uiuiui.
Böse.
Der Jo hat einen dagelassen in den Kommentaren, der lautet: Herr Lindner, dynamisch und smart, schoss gegen die Ampel sehr hart, wollt Feldschlachten führen, zum Kaiser sich küren und endete wie Bonaparte.
Ich nehme den von Lena. Lena schreibt: Bitte gebt besser auf dieses Land Acht und tut nicht, was hier die FDP macht. PowerPoint-Pyramiden stören massiv den Frieden mit dem Weg in die offene Feldschlacht. Was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema? Das ist echt schwer.
Boah.
Ja,
ich...
Du bist raus.
ich denke gerade, habe ich irgendwo auch was Lustiges erzählt?
Eigentlich nicht, weil irgendwo was... Wir haben nichts Lustiges. Also außer die skurrile Nachricht mit Klaas aber...
Nichts lustig.
Ist auch nicht wirklich lustig, muss man sagen.
Ja, leider. Aber ging es um Hörner. Wir können Hörner. Nehmen wir Hörner.
Hörner.
Gut. Machen wir es uns leicht, nehmen wir Hörner.
Sonst würde immer gehen am heutigen Tag Nikolaus. Also das geht immer.
Nikolausi.
Genau. Ist dann natürlich nächste Woche schon ein bisschen veraltet, aber...
Ja, ist egal, wir nehmen Nikolaus.
Nikolaus, gut. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Nasdaq zieht nach.
Dienstag.
Rallye-Pause in New York.
Mittwoch.
Kursrekorde in Serie.
Donnerstag.
Wall Street in der Warteschleife.
Freitag.
Anleger treiben DAX zum nächsten Rekord.
Ja, naja.
Das ist ein Auf und Ab. Aber so ist das, wenn du montags kokst.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder auch einfach ergänzen?
Also, der Klaas-Umbrauch ist sogar schon über 200 Jahre alt.
200?
Dann habe ich mir mal angeguckt, Holger sagte es ja, es gibt weniger niedrige Wolken. Und er nannte dann irgendwie Schiffsabgase und Sahara-Staub. Das hat mich so ein bisschen irritiert, beziehungsweise dachte ich so, okay, was genau jetzt damit auf sich? Und hab mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und genau, tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass es beim Schiffsdiesel strengere Auflagen gab, weniger Aerosole in die Erdatmosphäre gelangt sind. Und diese verringerten Aerosole führen eben auch dazu, dass es weniger von diesen niedrigen Wolken gibt. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt auch so ein bisschen natürliche Schwankungen, die irgendwie allgemein einfach, naja, mit der Temperatur der Ozeane zusammenhängen. Und ein dritter Faktor, den die Forschenden rausgefunden haben, ist, dass die Erderwärmung selbst, wie bei ja vielen Mechanismen, die wir da beobachten, diesen Prozess noch verstärkt. Also je mehr sich die Meeresoberfläche erwärmt, desto geringer ist diese Wolkenbildung. Und umso mehr erwärmt sie sich wiederum und umso niedriger wird die Wolkenbildung. Dann kam hier, kurz nachdem wir die Aufnahme beendet hatte, die Info rein, dass die rumänische Präsidentenwahl tatsächlich wiederholt werden muss, weil es eben diese massiven Cyberangriffe gab und diese Einflussnahme über TikTok, hat jetzt das oberste Gericht entschieden, dass die Wahl ungültig ist.
Krass.
Und tatsächlich hat die EU auch reagiert und am Mittwoch eine, das heißt Zurückbehaltungsverfügung für TikTok erlassen, damit die Daten zur Wahl, die NutzerInnen-Daten eingefroren werden und damit Ermittlungen eben möglich sind. Und dann noch die kleine random Info zum Schluss. Söder hatte letztes Jahr sogar vor dem 300.000 Euro Heizhammer gewarnt.
Oh, ich meine, wenn sie so teuer wäre, würde ich mir auch keine Werbepumpe holen. Also das, aber yes. Ist sie ja nicht.
Nee, genau.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und hier sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das sind all diejenigen, die ein Abo bei Steady haben oder ein Abo bei Apple Podcasts haben oder einfach direkt auf unser Konto Geld überweisen. Und weil bei Steady die Ultras und der Fanclub jeden Monat so viel Geld in unseren Topf werfen, gibt's einerseits die Postkarten, wie ich anfangs schon gesagt habe, und andererseits lesen wir jetzt deren Namen vor.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Ich frage mich ja schon lange, warum die FDP und die AfD nicht schon längst fusioniert sind. Liegt doch nahe. D-Day, offene Feldschlacht, dies, das.
Ich finde übrigens diese Empörung über die Wortwahl dieser Leute, die finde ich ein bisschen fragwürdig.
Ja?
Also, weil so redet man halt. Ja? Worüber ich mich aufregen kann, ist, dass sie so doof sind, es rauskommen zu lassen. Aber das ist unser Gegner, oder auch was dann Lindner gesagt hat, ich kann diese Fressen nicht mehr sehen, soll er ja angeblich gesagt haben. So redet man halt. Das macht man halt nur, ne, also die fiesen Witze, die ich so mache, ne, die mache ich ja noch nicht mal schriftlich.
Weißt du, nur wenn wir zwei alleine sind.
Genau, genau. Und das ist eigentlich das Peinliche, also das noch viel peinlicher. Also ich finde, benutzt eure Worte, aber ihr seid ja auch noch zu blöd, es unter euch zu halten.
Schriftlich, und es müssen ja wahnsinnig viele Leute dabei gewesen sein. Also, und mit jeder einzelnen Person, die mehr dabei ist, steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht in diesem Kreis bleibt.
Darum ist die Mondlandung ja auch eine also die darum ist die Mondlandung ja auch stattgefunden, weil da so viele Leute daran beteiligt waren, dass wenn es eine Verschwörung gewesen wäre, wäre es rausgekommen.
Ja.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer. Ist die Mondlandung auch eine Verschwörung? Auch super, Holger.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter doppelt hält besser.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Kirsten gibt wegen Inflation dieses Jahr einen Ultra-Beitrag für die Weihnachtspostkarte der Wochendämmerung.
Dankeschön.
Dankeschön.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Wing Commander Lord Fleschers Expedition ins Tierreich. Heute der Morgenruf des Wonnebart. Doof, brumm, gähn, weg, ausgähn.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander, wie ich es noch ernsthaft versucht habe, ne? Naja, Alexander Klink.
Du bist einfach zu gutherzig, offenmütig, großmütig. Jessica Kogol.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens, ich bewerbe mich für den Jack Reacher Podcast Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Der Dösewicht ist mal wieder urlaubsreif. Wohin will man im Februar reisen, damit man es warm hat und eventuell sogar im Meer planschen kann? Kanarische Inseln.
Und hier der Fanclub.
Juhu, der Irrsinn ist zurück. Lasst uns Bunker bauen zum Bunkern von Nudelmehl, Hefe, Toilettenpapier. Nicht vergessen.
Janine Schöne.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Du kannst den Wissing aus der FDP rauskriegen, aber du kannst nicht aus dem Wissing die Verbrennerautoindustrie rauskriegen.
Maike Ahrensen.
Martin Barfuß hat jetzt endlich seinen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Ab 1.1. geht's los, also Schluss mit Gähnen und bis dahin noch ein wenig Freizeit genießen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise, grüß die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Captain Blackadder Adder cordially sneers at Lord Fleshard.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Wolfgang Daffner grüßt Mila und freut sich mit ihr zusammen auf die Weihnachtskarte.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Schen.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der sich jede Woche aufs Neue auf 42 Minuten die Antwort auf das Leben, das Universum und vor allem und allem anderen freut.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Gierserei rettet Lindner in offener Feldschlacht, indem er sich vor ihn wirft und Kugel abfängt.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Andererseits, wenn die nicht so doof wären, dass das rausgekommen ist, hätten wir jetzt weniger zu lachen. Das ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Von Christian Lindner, gerade Kapitän der Titanic, der rumläuft und allen erzählt, er hätte die Reise nach New York strategisch abgebrochen.
Roland Erck.
Melodie kost extra.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Grat.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Juni.
F und H.
Annika H.
Moste Techi freut sich auf die Weihnachtskarte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass La Tech schon seit den 90er Jahren ober- und niedersorbische Trennmuster enthält.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Wissenswertes über LaTeX. Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die zurückhaltenden Plüschmonster.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Dr. Linda Höpfner.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Ober Emmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmenthaler Graben.
Der Spruch mit Uroma.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Lieblingsessen von Piraten.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski ab jetzt gemeinsam veranlagt. Und ihr wollt keine Kanzlei sein.
Ja, echt mal. Markus Krause.
Ich, Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Céline Neubich.
Céline Dion Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe begeht den bundesweiten Tag des Stutenkerls und des Schokonikolauses pflichtbewusst und feierlich. Ich fällt mir ein, ich habe voll vergessen, einen Stollen zu bestellen. In Bielefeld oder wo kam der her? Münster? Bielefeld? Oder Erkensch? Irgendwo aus dem Westfälischen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo der herkam. Kein Stollen dieses Jahr. Schlechte Nachricht.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Matthias Richter.
Mirjam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotschburns.
Anna Roth.
Sven Rutloff.
Rolands.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Es ist 6. Dezember. Wir feiern den Ehrentag von St. Niki Lauda, Schutzpatron aller Rennfahrer und möchte gern Rennfahrer.
Markus und Julia und so weiter.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Alexander Spakowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Saunaziegelstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
19.
That's my bike, aha, aha, I ride it. That's my bike, aha, aha, I ride it.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Left and right are outdated, their meaning is overinflated. They foster divides where common ground hides and leave us more agitated.
Moritz Timm.
Die wirren Haarteile von Donald Trump und Boris Johnson paaren sich und zeugen ein Toupet für Wladimir Putin.
Sascha grüßt die Katana und freut sich auf Silvester.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
lieben Weihnachtsmärkte, während Priscilla und Gwyneth Molesworth den ganzen Trubel weiträumig zu umgehen versuchen.
Nur die FDP führt eine Feldschlacht mit einem Torpedo und nur die FDP wundert sich dann, dass sie verliert.
Oh, verdammt. Guckt euch, welcher Film war das? Das war The Untouchables, ne?
Ja.
Kommt mit dem Messer zu einer Schießerei, guckt ihn euch an. Ja, Martin Unterlechner.
Jan von Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Basti, we switched the time zone, but we're gonna be alright.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balasch. Was? Wutschowje.
Jetzt nicht, was? Strowi. Hört. Mieto Balasch. Hört Rapmusik.
Vielen herzlichen Dank.
Hört mehr Rapmusik. Ja, auch von mir. Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 6. Dezember 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.